Herzlich willkommen zum Business Turbos Podcast. Mein Name ist Philipp Semmelroth und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Thema Steuerberater sprechen. Ich glaube, dass das Thema Steuerberater einfach immer mal wieder diskutiert werden muss und tatsächlich erlebe ich immer wieder die unterschiedlichsten Dinge. Auf der einen Seite gibt es Leute, die erzählen mir Geschichten, wo ich denke, wow, warum bist du überhaupt noch in dieser Geschichte? Du solltest dringend was ändern. Oder aber ich rede mit Unternehmern und teile meine Geschichten und dann merke ich an deren Reaktion, okay, das müsste ich bei mir vielleicht auch mal prüfen. Oder ich spreche in irgendeiner Form mit Steuerberatern und denke, wenn ihr mal verstehen würdet, dass ihr eigentlich anders arbeiten müsst, um euren Mandanten einfach mehr Mehrwerte zu bieten, dann würden alle davon profitieren. Und von daher gibt es so ein paar Aspekte, die ich in dieser Folge einfach mal mit dir, diskutieren möchte. Du bist ja auch immer eingeladen, über Instagram oder LinkedIn mir Feedback zu schicken, wenn du es anders siehst. Oder aber einfach auch nur mal für dich alleine darüber nachzudenken, was kann ich mit den Impulsen, die ich hier aus dem Podcast mitgenommen habe, tun, weil ich ja nicht den Anspruch erhebe, dass du es genauso machen musst, wie ich es dir hier empfehle oder was ich mir so im Laufe des Lebens erarbeitet und hergeleitet habe. Aber es reicht mir ja, dass du überhaupt mal über das Thema nachdenkst, weil ich glaube, dass viele Unternehmer das Thema Steuerberater nicht strategisch genug betrachten. Fangen wir mal damit an. Ich glaube, dass viele einfach irgendwann in die Situation kommen, dass das Finanzamt Briefe schreibt und wenn du dann zu Beginn deiner unternehmerischen Karriere da unterwegs bist und keinerlei Ahnung hast, was sie da von dir wollen, dann fängst du irgendwann an, die Hilfe zu suchen. Das ist vielleicht auch der erste Schritt. Bei mir war es damals ein bisschen anders. Kleine Anekdote in dem Zusammenhang. Ich hatte 1998 mit 18 Jahren meine Firma gegründet. Und es gab damals ein Computerprogramm, das hieß MS Money. Und dann habe ich da irgendwie einfach immer eingetragen, was mir Kunden für Geld gegeben haben und was ich so bezahlt habe für irgendwelche Sachen. Und mein Vater, der war Arzt und kaufmännisch talentfrei, den hatte ich dann mal gefragt, ich sage, Papa, was muss ich da eigentlich eingeben, wenn ich da so Sachen kaufe? Dann hat er gesagt, ja, da schreibst du einfach Eigenbedarf hin, weil das hast du ja für dich gekauft. Und dann habe ich das da so gemacht. Und am Ende war es dann so, dass ich dann ja für 1998 irgendwann so eine Steuererklärung abgeben musste. Und ich war da absolut guter Dinge und bin dann zum Finanzamt gefahren und habe die da auch persönlich abgegeben, weil ich wusste ja nicht, wie man das da per Post hinschickt und so weiter. Außerdem hatte ich viel zu viel Angst, dass da irgendwas verloren geht. Und dann bin ich dahin und habe das da meinem Sachbearbeiter, der aufgrund meines Namens Semmelroth ja dann irgendwie erkennbar war, persönlich damals noch irgendwie übergeben. Naja, und dann habe ich da gesagt, wie lange dauert das jetzt? Und hat er mir signalisiert, das wird ein paar Wochen dauern, da würde er sich melden. Und tatsächlich war es dann so, ich bekam dann irgendwie Post vom Finanzamt. In dieser Post stand dann drin, dass ich eine Steuersumme zahlen musste, die war höher als das, was ich an Einnahmen generiert hatte. Und da habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein dämliches Konzept, sich selbstständig zu machen? Ich kann doch nicht mehr Steuern bezahlen, als ich einnehme. Was ist denn da hier für ein Mist passiert? Und dann war es aber auch so, dass ich ja niemanden kannte. Ich hatte ja keine Unternehmerfreunde. Meine ganzen Schulkameraden, die haben sich alle Gedanken darüber gemacht, wie viel Flaschen Bier man inzwischen auf einer Party trinken kann oder wann die nächste Disco irgendwo eine coole Party veranstaltet. Oder wer mit wem und so weiter jetzt irgendwie eine Beziehung eingegangen ist oder auch sich nur temporär mal eingelassen hat. Und meine Eltern, meine Mutter Lehrerin, mein Vater Arzt hatten auch keinen Plan. Deshalb wollte ich die auch im Vorfeld gar nicht damit konfrontieren, weil die hielten das damals ja sowieso für eine bekloppte Idee, dass ich mich selbstständig mache. Ja, und dann habe ich einfach so ganz naiv, wie ich da in der Situation war und pragmatisch, wie ich immer bin, einfach gedacht, gut, ich verstehe das hier nicht, ich kann das auch nicht bezahlen, das ist viel zu viel Geld. Ich fahre jetzt einfach zu dem Typen dahin, der soll mir mal erklären, wie er sich das vorstellt. Und dann bin ich da wieder in dieses Finanzamt rein und habe dann zu diesem Herrn da, der mich freundlich empfangen hat, gesagt, pass mal auf, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Und zwar, ich habe dir da mitgeteilt, was ich verdient habe, ich habe dir mitgeteilt, was ich so gemacht habe und jetzt schreibt ihr mir, dass ihr mehr Geld von mir kriegt, als ich von meinem Kunden bekommen habe und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und in dem Zusammenhang war es dann wirklich spannend und ich weiß gar nicht, wie das wirklich formal gelaufen ist. Ich meine, das ist ja jetzt schon ein paar Tage her, 1998, kannst du mal im Kalender nachgucken, wie viel Zeit da seitdem vergangen ist. Da war es tatsächlich so, da hat er mir meine ganzen Unterlagen einfach zurückgegeben und hat gesagt, Herr Semmelroth, ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie das einfach von einem Profi nochmal bearbeiten lassen und uns nochmal neu einreichen. Denn Eigenbedarf ist das nicht, was Sie da alles selber gekauft haben. Eigenbedarf sind Privatentnahmen, die werden natürlich dann als anders versteuert, als wenn Sie Ausgaben haben und so weiter. Und wenn Sie bei dem Bereich schon so ein bisschen unsicher sind, dann suchen Sie sich da besser mal einen Profi. So, und das war tatsächlich meine erste positive Erfahrung mit dem Finanzamt. Ich habe dann diesen ganzen Sack Belege, den ich da abgegeben habe, auch zurückbekommen. Den habe ich tatsächlich auch fast 20 Jahre verwahrt. Den habe ich in so eine Klarsichthülle, damals waren das ja noch nicht so viele Belege, den habe ich damals in so eine große Klarsichthülle gepackt, ganz dick mit Paketband umwickelt, weil das Jahr war ja dann irgendwann abgeschlossen. Habe die Diskette, auf der ich MS Money die Buchhaltungsdateien gespeichert habe, mit da reingetan und habe das dann weggelegt, weil mit zunehmender Professionalisierung musste ich natürlich irgendwann selber über diese Naivität denken. Nachdenken und Lachen, die ich zu Beginn da gezeigt hatte, und habe immer gedacht, ich verwahre das mal so als ewiges Andenken. Aber irgendwann ist es dann beim Aufräumen leider verschwunden. Deshalb, heute bin ich traurig, aber es ist halt weg. So, pass auf, was ist aber jetzt die Situation? Die Situation war, ich war völlig ahnungslos, also habe ich mir einen Steuerberater gesucht. Der eine oder andere, der hier zuhört, hat das vielleicht ein bisschen anders gemacht, hat sich gleich einen Steuerberater gesucht. Ist ja als Gründer gar nicht so einfach, weil die meisten ja schon gar keinen Bock haben auf Gründer, weil keiner weiß, ob die Firma ein erstes Jahr überlebt. Jeder weiß, er hat extrem viel Arbeit mit diesen ganzen Banausen, die sich da als Unternehmer berufen fühlen. Häufig sind die Leute ja fachlich gut, können kaufmännisch nichts, und dann steht der Steuerberater da die ganze Zeit und muss auf der einen Seite die Ansprüche vom Finanzamt befriedigen, auf der anderen Seite liefert der Mandant aber die Unterlagen nicht, und von daher weiß ich einfach, dass es gerade für Gründer sehr schwer ist, halt einen Steuerberater zu finden, aber ich vermute mal, du bist kein Gründer, deshalb lass uns mal eine Etage weitergehen. So, jetzt ist es also so, du hast da so einen Steuerberater, und wie hast du ihn gefunden? Naja, du hast einfach irgendeinen genommen, der bei dir im Umkreis entweder Thema war, weil andere Leute über den gesprochen haben, oder der irgendwo in der Nähe wohnt, weil kaum einer dürfte einen Steuerberater haben, der 600 Kilometer entfernt ist, ist ja doch irgendwie ein Business, was man sich so im Region mit Partnern zusammenstellt. Naja, und dann hast du da diesen Steuerberater, und der fängt jetzt irgendwie an, deine Buchhaltung zu machen. Und du gibst ihm deine Belege und du gibst ihm deine Ausgangsrechnungen und so weiter. Zwischendurch stellst du mal irgendwie ein paar Fragen. Dann hast du vielleicht noch irgendwelche Vorsorgesachen auf den Weg gebracht, wie so eine Rürup-Geschichte oder so, die du ja irgendwie steuerlich geltend machen kannst. Und dann wird es halt ein bisschen komplizierter. Aber am Ende des Tages ist es doch so, du gibst da einen Haufen Papier beim Steuerberater ab, oder heute ja über Unternehmen online und Digitalisierung, lass uns mal darüber jetzt nicht sprechen, schickst dir die Sachen halt über den Computer dahin. Aber Fakt ist, du stellst dem Steuerberater diese Belege zur Verfügung. Der tackert sich da irgendwas zusammen, und dann gibt er dir irgendwann solche Auswertungen, die du teilweise nicht verstehst. Sagt, sie müssen das hier einmal unterschreiben, und dann kriegst du so einen ganzen Sack voll Papier, den du überall unterschreiben musst. Dann schickst du das indirekt, entweder selber oder über den Steuerberater zum Finanzamt. Dann kommt ein Bescheid. Ja, dann bezahlst du das und dann ist alles gut. Solange das Finanzamt nicht meckert, sind viele davon überzeugt, ja, der Steuerberater hat einen guten Job gemacht. Aber das ist leider das Problem. Ein Steuerberater, der wie ein Buchhalter arbeitet, ist eigentlich nutzlos. Weil am Ende des Tages ist das ja nichts, was mit Beratung zu tun hat, sondern da ist einfach einer nur ein externer Bediensteter vom Finanzamt, der da im Prinzip einfach nur die Belege als Außenstelle für das Finanzamt sortiert, auswertet und daraus entsprechend Forderungen ableitet. Und das ist aus meiner Sicht das Problem. Viele haben halt einen Steuerberater, der genauso arbeitet. Der setzt sich nicht mal mit dir hin, macht mal eine strategische Planung. Der stellt sich keine Frage, wo stehst du hier, wo stehst du in 3 Monaten, wo möchtest du in 6 oder 12 Monaten sein? Welche Vorbereitungen wären dafür sinnvoll? Welches Potenzial hast du noch, um da eventuell irgendwelche Optimierungen herbeizuführen? Welche Sonderaktionen, wie jetzt zum Beispiel hier gerade Inflationsausgleichsprämie und so weiter, könntest du nutzen, um vielleicht einfach mal eine Prämie zu zahlen, die eben nicht so teuer ist, wie wenn du es normalerweise über die Lohnabrechnung machst, und. Das heißt also, in vielen Fällen erlebe ich einfach, dass Steuerberater nicht beraten, sondern im Prinzip immer einfach nur Fragen beantworten. Das heißt aber, du musst die Frage schon haben, und wenn du die Frage selber nicht hast, ja, dann wird halt auch kein Fortschritt erzielt. Dann wird halt einfach nur mehr von dem gemacht, was in der Vergangenheit schon gemacht wurde, und das führt dann eben selten zu besseren Ergebnissen. Vor allen Dingen führt das auch nicht zur Steuergestaltung, sondern das führt einfach nur dazu, dass das Finanzamt eben nicht eskaliert und vielleicht zur Prüfungsvermeidung. Aber das ist ja im Endeffekt auch gar nicht die Aufgabe des Steuerberaters. Das ist ja eigentlich nur ein wünschenswertes Ergebnis, was nebenbei entsteht, sondern der Steuerberater soll ja wirklich eigentlich auch dazu beitragen, dass du vielleicht deine Steuerlast optimierst und dass du vielleicht Geld, was du sonst im Rahmen von Steuern zahlen würdest, vielleicht über andere Kanäle in Investitionen umleitest, sodass du mit dem Geld, was dir dann zwar erstmal auch nicht zur Verfügung steht, aber nach hinten raus weitere Einkommenspotenziale schaffst. In Immobilien, in Photovoltaikanlagen und in andere Modelle. Da gibt es ja eine ganze Menge Sachen, da müsstest du mal mit Fachleuten drüber sprechen. Ich mache ja hier keine Anlageberatung. Ich kann dir nur sagen, es gibt eine Möglichkeit, wenn du sehr viel Steuern bezahlen musst, diese einfach nicht zu bezahlen, indem du einfach Ausgaben produzierst, die du dagegen rechnest. Und das ist aber eine Sache, das würde ich mir nicht alleine überlegen, weil wenn du dich da verkalkulierst, dann hast du halt ein Problem. Muss ja einfach nur mal drüber nachdenken, wenn du jetzt denkst, hey, ich habe 100.000 verdient, ich kaufe mir für 100.000 ein Auto, was ich betrieblich nutze, dann ist es ja nicht so, dass du keine Steuern zahlen musst, weil 100.000 minus 100.000 null ist, sondern du kannst das Auto ja nur anteilig abschreiben in dem Jahr, und von daher, du siehst schon, ausgeben alleine ist nicht der Weg, du musst da schon irgendwie ein bisschen einen strategischeren Plan hinter haben. Und gerade jetzt zum Beispiel damals, als ich 2020 meine Firma verkauft habe, da war die Situation, dass ich zu meinem Steuerberater gegangen bin, und als wir dann darüber sprachen, wie viel Steuern ich zahlen muss, und das war wirklich eine wahnsinnig hohe Summe, habe ich zu dem gesagt, hör mal, das geht auf keinen Fall. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich diese Summe bezahle, weil da kann ich ja keine Nacht mehr ruhig schlafen. überleg mal, wie viel Geld hier steht, was ich da abführen muss. Ich meine, so viel verdient der ein oder andere in seinem ganzen Leben nicht. Das kann ich ja nicht einfach nur überweisen, weil ich in der Vergangenheit vielleicht mal einen ganz guten Job gemacht habe. Ich sage, find irgendwelche Lösungen. Und dann war es wirklich spannend. Dann kamen halt richtig coole Vorschläge. Dann kam es tatsächlich auch dazu, dass ich ein sehr interessantes, eine interessante Strategie von meinem Steuerberater vorgeschlagen bekommen habe. Er hat gesagt, Philipp, du musst ganz, 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 ganz viele Schulden machen, damit wir das dagegen rechnen können. Und dann bin ich also tatsächlich zu Banken gegangen, habe mir im großen Stile nochmal Geld geliehen, was ich bis dahin nie gemacht habe, weil ich immer Überschüsse hatte, und habe dann einfach mit dem geliehenen Geld ganz große Investitionen getätigt, wo ich dann im Prinzip diese Sachen alle mit verrechnen konnte. Und dann ist mein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Aber das geht halt nur mit einem Steuerberater, der den Business versteht, der richtig was drauf hat, der auch mal um die Ecke denkt, der nicht einfach nur irgendwie mehr Mandanten sucht, die einfach auch nur Belege weggebucht haben wollen. Und von daher sucht er auf jeden Fall jemanden, mit dem du strategisch zusammenarbeiten kannst. Jetzt ist aber so, zum Beispiel mein erster Steuerberater, den habe ich ja genau, wie es ich zu eingangs erzählt habe, so gefunden. Der war irgendwie im Umfeld verfügbar, tatsächlich im Kundenumfeld. Und irgendwie bin ich mit dem klargekommen, irgendwie fand ich den ganz nett. Und dann habe ich den gefragt, ob ich seine IT betreuen kann. Dann hat er gesagt, klar. Und dann habe ich da so ein bisschen angefangen. Und dann hat er gesagt, hör mal, soll ich denn nicht auch mal deine Bücher hier betreuen? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir auch machen, weil der andere Steuerberater, der geht jetzt auch langsam in Ruhestand, dann mach du das doch mal. So, jetzt war ich bei diesem Steuerberater. Und der hat dann halt auch angefangen, da meine Buchhaltung und so weiter zu machen. Und der hatte jetzt auch einen groben Plan, so wer ich bin. Und wir haben uns ja auch immer mal gesehen, was ich von Vorteil fand, weil der dadurch natürlich mein Businessmodell ganz gut kannte. Und dann haben wir uns immer wieder ausgetauscht. Und der wurde dann tatsächlich sehr schnell mein größter Kunde. Ich habe dann mit dem also unheimlich viel Umsatz gemacht. Und wir hatten eine sehr, sehr hohe, ich würde jetzt auch mal sagen, Abhängigkeit von diesem Kunden, weil der tatsächlich fast 2 Vollzeitkräfte komplett ausgelastet hat. Und dann haben wir da auch ungefähr 10 Jahre zusammengearbeitet und uns dann irgendwann getrennt. Aber als wir uns dann getrennt haben und ich dann meine Buchhaltung an einen anderen Steuerberater übergeben habe, den ich mir damals noch mit ganz anderen Blickwinkel ausgesucht habe, wo ich sagte, diesmal brauche ich einen, der noch ganz andere Fähigkeiten mitbringt, da komme ich gleich nochmal drauf, hat der dann meine Buchhaltung übernommen. Und dann musste ich erstmal eine höhere 5-stellige Summe bezahlen, um das, was in der Vergangenheit alles gebucht worden war, mal aufräumen zu lassen. Und das ist so ein Impuls, über den musst du auch mal nachdenken. Es gibt halt in deiner Buchhaltung ja nicht nur Erlöskosten und Konten, sondern es gibt da ja auch irgendwelche Konten, wo die beispielsweise beim Buchen einfach Belege und Summe parken, die sie nicht zuordnen können. So ungeklärte Sachen. Das heißt, da hast du meinetwegen irgendwo vielleicht Geld gespendet und hast aber die Spendenquittung nicht eingereicht. Dann muss ja irgendwie diese Summe erstmal geparkt werden. Dann gibt es irgendwie so Konten, ne? Ungeklärte Positionen. Und sobald du den Beleg reinreichst, wissen die ja, ach, das ist das. Und dann wissen sie es auch, wo sie es richtig hinbuchen müssen. Aber tatsächlich ist dieses Konto bei mir auch sehr voll gewesen mit diesen ganzen Amazon-Bestellungen, weil ich extrem viele Sachen bei Amazon bestelle. Nicht, weil ich so permanent auf Shoppingtour bin, sondern wenn ich irgendwas brauche, gucke ich als erstes, ob Amazon das hat, weil das einfach für mich so super komfortabel ist. Die kennen meine Lieferadresse, die wissen meine Lieferpräferenzen, die haben meistens immer alles da, die kennen meine Zahlungsdaten, ich muss da nichts mehr eingeben, ich kann das innerhalb von wenigen Sekunden am Handy bestellen und mir ist das auch egal, ob es das woanders 2 Euro billiger gibt. Alleine die Tatsache, wenn da mich irgendein Online-Händler fragt, ob ich gerade ein Konto anlegen will, habe ich schon keinen Bock mehr, weil es mir zu mühsam ist, suche ich wieder bei irgendeinem anderen und weil ich das weiß, gehe ich halt direkt lieber zu denen, die mich alle schon kennen, guck, ob die es haben, bestell das, weil ich einfach die Zeit lieber für was anderes einsetzen möchte. Aber wenn du bei Amazon regelmäßig Sachen bestellst, ist es ja auch so, du hast ein riesiges Chaos mit diesen ganzen Belegen, weil du kriegst zwar, wenn du eine einzelne Transaktion machst, kriegst du einen Beleg, aber manchmal ist es halt auch so, dann hast du irgendwie eine Summe, die passt nicht zu dem, was auf der Kreditkarte abgebucht ist und so. Ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen, weil es mich jedes Mal aufregt, aber gleichzeitig ist es so, guck einfach mal bei dir, ob das nicht vielleicht auch der Fall ist. Ich habe inzwischen da ja Leute für mich die Belege raussuchen und die dann immer nur mal ganz kurz noch eine Rückfrage stellen. Aber ich habe es ja eine Zeit lang selber gemacht, um einfach zu verstehen, was ist eigentlich der Ärger mit Amazon. Und das muss man halt einfach alles analysieren. Und wenn du dann aber feststellst, du wechselst von Steuerberater A zu B und dann kommt dieser B-Steuerberater in die Situation, dass er ja erstmal anschaut, was ist in der Vergangenheit alles gebucht worden. Und er findet dann beispielsweise in diesem Konto ungeklärte Positionen so eine riesige Liste von Belegen.
und sagt, ja, schaff mal das Papier dazu ran. Und du denkst dir, ja, boah, Mensch, da sind ja manche Sachen schon 2 Jahre alt. Da weiß ich ja jetzt auch nicht mehr, wo ich diese ganzen Sachen finde. Und bei Amazon hast du jetzt halt den Vorteil, du weißt dann nachher doch, wo du es herkriegst. Aber es ist halt extrem viel Arbeit. Aber wenn dann irgendeiner fragt, hör mal, du hast hier irgendwo 73,50 Euro an irgendjemanden bezahlt und du denkst, ich kenne den Namen noch nicht mal mehr, naja, dann hast du ja echt ein Problem, weil du ja gar nicht weißt, wo muss ich jetzt gucken. Und das ist einfach so das Thema. Wenn jetzt beispielsweise ein Steuerberater für dich im Hintergrund die ganze Zeit diese Buchhaltung macht und das Finanzamt sich nicht beschwert, dann gehen ja viele von euch davon aus, ja, dann macht der Steuerberater wahrscheinlich einen guten Job. Der kann vielleicht ein paar von deinen Rückfragen beantworten. Irgendwie gibt er dir auch hier und da vielleicht mal eine Empfehlung. Ja, das können sie absetzen, das können sie nicht absetzen, das müssen sie so und so machen. Und du hast das Gefühl, es läuft alles. Aber am Ende des Tages ist es so, ich glaube, erst durch den externen Blickwinkel kriegst du ein wirklich gutes Gefühl dafür, ob das eigentlich auch alles da in die richtige Richtung geht. Und du brauchst ja eigentlich für so einen Cross-Check der Qualität deiner Buchhaltung gar nicht zwingend einen anderen Steuerberater. Da würde ja tatsächlich in vielen Fällen schon jemand mit erweiterten Buchführungsfähigkeiten reichen, der einfach mal auf die Klassiker guckt, ob das da alles vernünftig zugeordnet ist. Weil wie gesagt, ich meine am Ende des Tages, egal ob du einen Steuerberater beauftragst oder nicht, du bist immer dafür verantwortlich. Wenn das Finanzamt Rückfragen stellt, musst du die letztlich beantworten. Du kannst dafür jemanden beauftragen, aber egal was der sagt, du wirst am Ende dafür haften. Und wenn da nachher die Belege fehlen, wird der Steuerberater nicht sagen, ja, es tut mir auch leid, ich beteilige mich an dem Schaden. Und deshalb glaube ich, ist es einfach extrem wichtig, dass man diese Sachen im Auge behält. Von daher prüft das doch einfach vielleicht zwischendurch mal, ob das da alles auch wirklich weggebucht ist oder ob es einfach nur keine Fragen gibt. Genauso ist es ja auch so, dass der ein oder andere dir zum Beispiel vielleicht auch gar nicht ausreichend Tipps gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine GmbH hast oder vielleicht sogar eine Holdingstruktur und du möchtest jetzt Geld spenden, dann ist es ja so, du könntest das Geld ja über die Firma spenden oder du könntest das Geld aus deinem privaten Portemonnaie spenden. Das ist ja in beiden Fällen in irgendeiner Form steuerlich abzugsfähig, aber gleichzeitig ist ja der Hebel anders. Auch da müsstest du einfach mal prüfen, kriegst du eigentlich solche Tipps oder wirst du mit sowas alleine gelassen? Dann gibt es ja auch zum Beispiel so Diskussionen. Manchmal muss man sich beim Steuerberater vielleicht auch durchsetzen. Ich meine, wenn du jetzt eine Weiterbildung machst, dann ist ja die Frage, ist das jetzt eine Weiterbildung, die dein unternehmerisches Tun nach vorne bringt oder nicht? Und auch da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Ich weiß, dass ich damals mit meinem Steuerberater sehr lange darüber diskutiert habe, ob ein MBA-Studium beispielsweise eine Betriebsausgabe ist oder nicht, weil der Steuerberater und ich da eben nicht auf Anhieb gleicher Meinung waren. Das ist ja mit einem Studium an der privaten Fachhochschule ähnlich. Das ist aber ja auch, wenn es zum Thema Büroausstattung kommt, so. Der eine oder andere würde ja vielleicht sagen, die und die Sachen braucht man nicht, um im Unternehmerkontext, weiß ich nicht, ein Büro zu betreiben. Aber da muss man sich vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch mal durchsetzen. Und ich glaube, das sind einfach so Gespräche, die teilweise gar nicht stattfinden. Das heißt, ich glaube, dass ein Großteil von Leuten, die einen Steuerberater haben, sich überhaupt nicht mit dem regelmäßig hinsetzen, um einfach mal zu prüfen, wie sind die letzten 3 oder 6 Monate gelaufen, was ist aufgefallen, was gibt's für Empfehlungen, wie sollten die nächsten 3 bis 6 Monate laufen. Und das ist das, was ich dir gleich noch am Ende mitgeben möchte, weil ich glaube, da kannst du einfach dran erkennen, ob du in den richtigen Händen bist. Und du musst dich halt auf der einen Seite manchmal durchsetzen, aber leider musst du dich bei der einen oder anderen Sache auch manchmal selber mental aufschlauen, also wirklich selber im Vorfeld vorbereiten, weil es zum Beispiel auch so ist, dass der ein oder andere Steuerberater gar nicht aktiv auf dich zukommt und dir sagt, hören Sie mal, ich habe mir mal Ihre Geschäftsentwicklung angeschaut, ich würde Ihnen empfehlen, dass wir da jetzt vielleicht doch mal eine GmbH aus dieser Einzelfirma machen oder vielleicht in Ihrem Fall sogar eine GmbH und Co. KG aus den und den Gründen oder wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, da perspektivisch eine Holdingstruktur aufzubauen. Gleichzeitig müssen wir natürlich gucken, dass Sie immer noch genug Geld in Ihr Privatvermögen überführen, weil bei Immobilieninvestments kann es durchaus von Vorteil sein, hier vielleicht auf der privaten Seite auch noch Immobilien anzuschaffen. Und Sie haben jetzt ein Kind, kein Kind, 3 Kinder und solche Sachen. Das sind ja alles Dinge, wo ich glaube, diese Steuergestaltung ist halt schon entsprechend wichtig. Die ist ja auch absolut legal. Die wird nur häufig halt nicht gemacht. Es geht ja sogar so weit, als ich damals mit meinem ersten Steuerberater da, also mit meinem ersten richtigen, das war jetzt von der Reihenfolge her der zweite, der mit dem zweiten Steuerberater da im Prinzip so immer wieder in Interaktion stand, habe ich dann ja parallel BWL in Deutschland studiert und hatte dann ja in der Schule auch von so betriebswirtschaftlicher Auswertung und so Sachen gehört. Die hat mir ja mein Steuerberater nie so wirklich erklärt. Der hat mir mal immer so Zettel übergeben, hat gesagt, müssen Sie abheften, aber das war's dann auch. Aber durch Studium erkannte ich dann, okay, BWA, okay, ist doch spannend, müsste ich mir doch mal anschauen. Und als ich mir die dann regelmäßig anschauen wollte, habe ich meinen Steuerberater gefragt, habe gesagt, hör mal, wo ist denn eigentlich diese BWA, von der wir alle reden? Sagte, ja, die geben wir Ihnen dann da am Ende des Jahres. Da habe ich gesagt, ja, aber am Ende des Jahres? Ich sage, ich möchte die für jeden Monat haben und so weiter. Und Dann hat sich erstmal rausgestellt, dass der A die BWA gar nicht monatlich liefern konnte, weil der die Buchhaltung gar nicht monatlich gemacht hat. Das heißt, der hat immer so alle 2-3 Monate mein ganzes Zeug gebucht, weil er einfach intern mit der Personalplanung nicht so richtig hinkam. Dann hast du natürlich eine ziemlich verwässerte Darstellung deiner Zahlen, weil wenn du die Buchungen entsprechend nicht zeitnah erfolgst und auch wenn du zum Beispiel Rechnungen viel zu spät schreibst, dann hast du ja einfach eine Verzerrung von wann ist das Geld wirklich erarbeitet worden und wann ist es reingekommen. Und wenn du danach einen Periodenvergleich über mehrere Jahre machen willst und so weiter, dann ist das alles Käse und dann findest du auch nach hinten raus nicht wirklich raus, was sind eigentlich deine starken Zeiten im Jahr und was sind deine schwachen Zeiten im Jahr, was du ja auch nutzen könntest, um das in die Urlaubsplanung einfließen zu lassen und so weiter. Also da gibt's viele Sachen. Aber dann war es eben auch so, dann habe ich ihn irgendwann befragt, ich sage immer, warum muss ich denn da immer so betteln für diese BWA? Warum gibt ihr die nicht automatisch raus? Und weil ich mit dem echt einen guten Draht habe, ich bin dann auch mal mit dem essen gegangen, wir waren also auch dann auf einer anderen Ebene irgendwie, ja, ich sag mal, cool miteinander, da sagt er zu mir, Semsorot, wir haben da Tests gemacht. Also ein Großteil der Leute, denen wir die BWA zur Verfügung stellen in unserem Mandantenkreis, die gucken da gar nicht rein. Wir haben da zwischen diese Zettel so ganz kleine Kleber reingemacht und haben festgestellt, wenn die dann zum Jahresende im Rahmen der Abschlussvorbereitung die Unterlagen, die sie alle von uns haben und auch von den Kunden und so einen Lieferanten haben, einreichen, sind die BWAs immer noch dabei, teilweise halt ungeöffnet, weil niemand da reingeguckt hat. Und deshalb fangen wir das gar nicht mehr so an, schicken die es gar nicht mehr raus, weil früher war das ja auch so, da wurde das Zeug ja per Post verschickt. Das waren ja dann auch alles Aufwände, die man jetzt heute ein bisschen einfacher umsetzen kann, indem du das per E-Mail verschickst. Aber Fakt ist einfach, die sind einfach pauschal davon ausgegangen, ein Großteil unserer Kunden kann diese BWA sowieso nicht lesen, also stellen wir die niemandem zur Verfügung. Und das ist ja aus meiner Sicht wieder ein Problem. Du musst dir ja jetzt vielleicht an der Stelle einfach auch nur mal die Frage stellen, gab es in deiner unternehmerischen Karriere bis zum Hier und Heute irgendwann den Punkt, wo der Steuerberater gesagt hat, Herr Müller, Frau Schmitz, der Grund, warum ich mich heute mit Ihnen zusammensetze, ist eigentlich, weil ich Ihnen einmal die BWA, die ich jeden Monat für Sie erstelle, erklären möchte. Das ist zwar bei uns ein Prozess, der im Hintergrund erstellt wird, weil das einfach mitläuft, wenn man eine gute Buchhaltung macht, aber jetzt können Sie ja aus der BWA eine ganze Menge Sachen rauslesen und das würde ich Ihnen gerne einfach mal erklären, damit Sie selber auch wissen, wo Sie drauf achten müssen, damit Sie auch vielleicht mal die Möglichkeit haben, uns zu kontrollieren. Weil stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, Sie wissen, dass im Januar immer die ganzen Versicherungen abgebucht werden. Denken Sie nur mal an Ihre Kfz-Flotte, was da an Volumen bewegt wird. Wenn Sie dann hier in die BWA gucken und schauen dann im Januar und sehen dann bei Versicherungen keine größere Summe, dann müsste Sie das eigentlich stutzig machen und dann müssten Sie eigentlich denken, hey, vielleicht haben die den Beleg von der Kfz-Versicherung noch gar oder noch gar nicht gebucht. Und so können Sie über so kleine Plausibilitätschecks sehr gut sehen, was wir hier tun und was sich bei Ihnen in der Firma tut und wie das im letzten Jahr war und wie das im letzten Quartal war und was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist und wie Ihr Betriebsergebnis ist, ob Sie kontinuierlich im Plus sind oder auch mal im Minus. Weil einmal im Minus ist ja nicht zwingend direkt eine Sache, die Alarm auslösen muss. Kann ja auch sein, dass du massiv Ware vorfinanziert hast. Zum Beispiel am 29. hast du die alle bezahlt und am 3. hat der Kunde vielleicht direkt bei Übergabe bezahlt. Dann verschiebt sich ja das Geld einfach in den nächsten Monat. Aber letztlich ist es so, du musst doch verstehen, was da passiert, um damit dann auch zu überlegen, auf was muss ich mich eventuell vorbereiten und ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie ist wirklich deine Auslastung, wie ist vielleicht auch die Entwicklung deiner Personalkosten, wie ist die Entwicklung deiner Umsätze, wie ist die Entwicklung deiner Gewinne und so weiter und so weiter. Und das müsste dir ja ein Steuerberater eigentlich mal alles erklären, was du aus den vorhandenen Unterlagen, die er dir da entsprechend erstellt, auch rauslesen kannst. Genauso gibt es auch jede Menge Visualisierungen, die Steuerberater mit wenigen Klicks da einfach auch in der Software generieren können. Aber kaum einer von euch, die ich da persönlich zu gefragt habe, hat das ganze Zeug und kaum einer von euch ist von seinem Steuerberater mal gefragt worden, hey, pass mal auf, wir können hier diese 12 Bilder oder so für dich herstellen und diese Kurve und diese Kurve und diese Auswertung und diese Auswertung, sag uns doch mal, welche Auswertungen würden dir wirklich helfen, damit wir dir im Prinzip da maximal schnell helfen können und dir bereitstellen können, damit du noch mehr Übersicht hast und dir nicht alles selber in Excel anlegen musst und gleichzeitig auch, wie oft hättest du die gerne? Weil tatsächlich würde ich euch den Tipp geben, versucht mal darauf hinzuwirken, dass ihr die Auswertungen monatlich bekommt. Dann hast du einfach nicht nur eine schnellere Chance, eine Übersicht über das aktuelle Geschehen zu gewinnen, sondern du kriegst auch ein Gefühl dafür, ist der Buchhaltungsprozess auf Zack. Weil am Ende, ja, die geben da irgendwann am Jahresende immer deine Bilanz oder was ab, aber am Ende weißt du ja nicht, wann haben sie das gemacht. Und es würde ja auch zum Beispiel in Extremfällen, wenn beim Steuerberater gerade Ressourcen fehlen, reichen, wenn der einfach nur die Ausgangsrechnungen bucht. Weil das Finanzamt will ja nur wissen, wie viel Geld hast du eingenommen. Die interessiert ja nur bedingt, wie viel Kosten hast du gehabt. Das heißt, wenn ein Steuerberater jetzt einfach mal keine Ressourcen hat, weil, keine Ahnung, alle Mitarbeiter gekündigt haben oder irgendwie krank geworden sind, dann könnte der ja das kaschieren, indem er einfach deine Ausgangsrechnungen nimmt, meldet das alles beim Finanzamt. dann sieht das Finanzamt deine Umsätze, daraus resultiert irgendeine Steuerlast. Wenn du die Steuern bezahlst, ist das Finanzamt auch happy. Und natürlich kannst du die Kosten später geltend machen, aber damit gehst du ja dann wieder in Vorleistung, weil du ja Gelder bezahlst, die du gar nicht in der vollen Form hast, weil du ja parallel Ware eingekauft hast. Von daher, ich würde einfach gucken, dass du wirklich den Steuerberater mal kontrollierst. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich aus meiner Sicht immer wieder erschreckend finde. Geh doch bitte mal hin, mach mal einen Termin mit deinem Steuerberater. Und dann setz dich einfach mal nur dahin und sag, Herr Steuerberater, der Grund, warum ich heute bei Ihnen bin, ist, weil ich einfach möchte, dass wir uns besser kennenlernen. Bevor ich jetzt Ihnen aus meiner Sicht noch ein paar Geschichten erzähle, würde ich mich freuen, wenn Sie mir einfach mal erzählen, was Sie eigentlich glauben, was mein Geschäft ist. Wie funktioniert mein Business? Mit welchen Leistungen verdiene ich am meisten Geld? Welche Kundengruppe ist für mich besonders interessant? Welche Risikofaktoren sehen Sie in meinem Geschäftsfeld? Und. Und dann würde ich einfach mal nur da sitzen und erstmal das überraschte Gesicht genießen und dann gleichzeitig aber auch genau prüfen, weiß der eigentlich, was du da tust? Weil wenn der sagt, ja, Sie haben eine Computerfirma, Sie haben eine, weiß ich nicht, eine Reitsportfirma, Sie haben das und das Firma, das ist ja easy. Aber das heißt ja im Nachhinein noch gar nichts. Jetzt lass uns das mal auf eine Computerfirma beispielsweise runterbrechen. Dann müsste doch Folgendes passieren. Der müsste doch sagen, Sie sind spezialisiert auf das Thema IT-Security, Sie machen aber auch sehr viel im Bereich Netzwerk und Server. Sie haben Kunden, die idealerweise die und die Größe haben, die auch an regelmäßiger Wartung interessiert sind. Für Sie sind natürlich Kunden interessant mit einer hohen Fluktuation, weil da immer wieder auch außerhalb der Norm irgendwelche Dinge gemacht werden können, sodass Sie zum Beispiel, wenn Sie Flatrate-Vereinbarungen haben, trotzdem Zusatzeinkommen generieren können, weil ja in einer Flatrate selten diese von Ihrer Seite nicht beeinflussbaren Betriebsentwicklungen inkludiert sind und alle separat abgerechnet werden können. Sie brauchen Kunden mit idealerweise mehreren Standorten. Sie brauchen Kunden, die auf Wachstumskurs sind. Sie brauchen Kunden, die affin sind für IT. Sie brauchen das, das, das. Sie haben natürlich das Problem, dass zum Beispiel alle 3 oder alle 5 Jahre, je nachdem, ob der Kunde leased oder kauft, die Situation so ist, dass dann einfach alles neu gekauft werden muss. Und in dem Zusammenhang haben Sie natürlich das Problem, dass Sie gerade bei größeren Projekten vielleicht in Vorleistung gehen müssen. Das heißt, Sie sollten auf das Thema Anzahlungen achten und so weiter. Sie müssen natürlich auch berücksichtigen, dass es tatsächlich für Sie vielleicht lukrativer wäre, wenn Ihre Kunden bei Ihnen die Anlagen leasen, weil dann haben Sie die Möglichkeit, alle 3 Jahre planbar neues Geschäft zu machen. Wenn der Kunde die Serveranlage kauft, kann er ja zwar, wie in der Vergangenheit vielleicht erfolgt, alle 3 Jahre einen neuen Server bestellen, weil er das dann doch mag, dass das Ding vernünftig flott läuft. Aber wenn es dann bei ihm gerade mal wirtschaftlich nicht so gut ist, ist ja auch leider davon auszugehen, dass der Kunde die Investition nochmal 1,5 Jahre zurückstellt, sodass er dann erst im 5. Jahr oder sowas Neues kauft. So, und wenn der dir das so alles erzählt, dann müsstest du doch einfach mal verstehen, hat der wirklich dein Business kapiert? Weil wenn der weiß, dass zum Beispiel ein ganz großes Element deines Businesses so Wartungsverträge sind, dann wüsste der doch auch vielleicht, mit wem müsste er dich in Kontakt bringen, damit du einfach da noch mehr verkaufen kannst. Oder wo müsste er im Prinzip mit dir drüber sprechen, weil da bestimmte Potenziale ungenutzt sind und so weiter. In meinem Seminar- und Referentenbusiness ist zum Beispiel so, dass ja elementar wichtig ist, dass der Steuerberater auch die Organisationsarbeit drumherum versteht. Weil du hast ja die Situation, wenn du beispielsweise 3 Tage also du buchst ein Seminar, was 3 Tage dauert, du bist aber, weil das Hotel, wo das Seminar stattfindet und du das einfach super findest, meinetwegen 8 Tage da. Dann wird ein Teil deiner Ausgaben nicht anerkannt werden, weil die werden sagen, ja sorry, aber das ist ja auch ein sehr hoher privater Anteil, weil sie sind ja erkennbar deutlich länger an der Veranstaltungslocation geblieben und das hatte ja gar keinen Bezug zu ihrem betrieblichen Tun, nämlich dem Seminar. Und das ist ja, wenn das mehrere Tage betrifft, sicherlich auch leicht nachvollziehbar. Aber wenn du zum Beispiel Veranstalter bist, ist doch irgendwie logisch, dass du einen Tag vorher anreisen musst. Du musst ja alles irgendwie vorbereiten und dann musst du natürlich im Normalfall auch einen Tag länger bleiben, weil du musst alles abbauen, du musst alles nochmal nachbesprechen und. Das sind ja so Kleinigkeiten, aber ich will dir einfach damit nur zeigen, wenn du einen richtig guten Steuerberater hast, dann weiß der, wie dein Business funktioniert. Und dann plappert der nicht nur einfach 2, 3 Sätze nach, die er irgendwann mal gehört hat, sondern dann müsste der eigentlich in der Lage sein, das Business auch wirklich zu erklären. Du könntest mit dem sogar mal eine Simulation machen. Einfach mal sagen, Herr Kunde, stellen Sie sich mal vor, ich hätte jetzt jemanden mitgebracht, Und Sie sollten dem jetzt schmackhaft machen, meine Firma zu kaufen. Was würden Sie dem sagen? Was machen wir besonders gut? Was machen wir besonders schlecht? Wo sind bei uns noch Potenziale? Wie ist unsere Struktur ideal? Also welche Kundenstruktur haben wir? Was haben wir für eine Verteilung der Kunden? Welche Risiken sehen Sie in unserem Business? Welche Einkommenspotenziale sehen Sie bei uns? Welche anderen Dinge wissen Sie rund um unsere Firma? Erzählen Sie doch einfach mal. Und ich wette mit dir, und das ist leider das große Drama, dass ein Großteil derer, die du damit konfrontierst, signalisieren werden, sie haben leider gar nicht so einen tiefergehenden Eindruck. Die können gerade noch sagen, in welcher Branche du tätig bist, und dann war es das. Und wenn die das aber ja nur so wissen, dann können die ja auch nicht sagen, pass auf, du solltest jetzt Folgendes tun, um dich eventuell besser aufzustellen. Und das ist einfach ein Potenzial, was ich nicht ungenutzt lassen würde. Deshalb würde ich an dieser Stelle auch mal einfach animieren, dem Steuerberater vielleicht mal in Frage zu stellen. Ich will hier keinen Zwist zwischen dich und den Steuerberater reinbringen. Ich möchte mit dieser Folge eigentlich nur darauf hinwirken, dass du den Steuerberater als strategischen Partner verstehst, der im Prinzip auch wirklich mit dir auf Augenhöhe unterwegs sein sollte. Ich würde dir ja sogar raten, zu versuchen, mit deinem Steuerberater so einen guten Draht aufzubauen, dass du mit dem auch per WhatsApp oder so kommunizieren kannst, dass du wirklich nah dran bist, dass du vielleicht zwischendurch auch mal mit dem essen gehst, damit da einfach eine persönlichere Ebene entsteht, weil der Steuerberater ist genau wie du. Der hat halt eine ganze Menge Kunden und ein paar davon kennt er besser, mag er besser und dann denkt er auch öfter drüber nach. Und wenn er öfter über dich drüber nachdenkt und dann auch einen Kanal hat, dir schnell mal eben eine Idee rüberzugeben, dann kann das an anderen Stellen natürlich auch zu erheblichen Vorteilen führen und gerade im Hinblick auf Steuerberater vielleicht auch mal zu dem einen oder anderen Tipp, den du so nicht im Internet findest. Das ist ja einfach das Problem. Die Steuerberater dürfen ja normalerweise gar nicht richtig aktiv beraten, weil sie ja sonst irgendwie auch Schwierigkeiten haben. Wenn du Steuern sparst, ist das Finanzamt ja tendenziell erstmal böse. Und deshalb wird immer genau geguckt, wie gut war diese Beratung und wie legitim. Aber es ist ja ein großer Gestaltungsspielraum mit der Steuerberatung verbunden und der wird halt häufig nicht genutzt. Deshalb, diese Folge soll dich einfach nur inspirieren, die Thematik Steuerberater nicht nur als Kostenstelle zu sehen und als verlängerten Arm des Finanzamts, sondern wirklich als strategischen Partner. Setz dich mit dem zusammen, lass dir dein Businessmodell erklären, klär wirklich auch mal, wo du stehst, lass dir mal erklären, wie die BWA funktioniert, mach dir mal Gedanken darüber, welche Auswertungen du in Zukunft regelmäßig haben möchtest. Wenn du Fragen dazu hast, einfach an mich über Instagram oder LinkedIn. Denk bitte nur dran, ich mache keine Steuerberatung. Ich möchte auch nicht tiefer in den Kontext einsteigen. Deshalb weiß ich gar nicht, welche Fragen da kommen könnten. Aber grundsätzlich ist dieser Kanal für euch als Zuhörende hier immer offen. Ich freue mich ansonsten über Feedback. Wenn dir diese Folgen, die ich hier immer wieder produziere, gefallen, lasst doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da. Das animiert andere Menschen, den Podcast ebenfalls zu hören und führt dann natürlich auch dazu, dass ich mehr Themenvorschläge bekomme. Und die Themenvorschläge haben dann ja vielleicht auch für dich eine Relevanz, sodass am Ende alle davon gewinnen. Wenn du also auch jemanden direkt kennst, wo du denkst, wow, vielleicht gerade diese Folge sollte der sich mal anhören, empfehle mich da gerne mal weiter. Ich danke dir in jedem Fall vorab.